Aus der bayerischen Landeshauptstadt München grüßt Sie Leon Bichler sehr herzlich auf Radio Horeb. Jetzt geht es bei uns im Kurs 0 weiter um das Grundgebet der Christen, das Vaterunser-Gebet. Einige Bücher entfalten und vertiefen das Vaterunser-Gebet und ein ganz besonders empfehlenswertes Vaterunser-Buch hören Sie bei uns komplett in seinen einzelnen Kapiteln. Es trägt den Titel »Im Licht des Vaterunser«. Meditationen, Erfahrungen, Einsichten. Dieses Buch ist beim Adamas Verlag in Köln erschienen und es wurde von dem Katholik und Psychotherapeut Dr. Joachim Heisel verfasst. Beim Hörerservice können Sie die Bestellhotline des Adamas Verlages erfragen, da dieses Buch online und anderswo nur noch bedingt erhältlich ist. In der heutigen Ausgabe darf ich Ihnen jene Kapitel vorlesen, die sich weiter um den Gebetsteil »Vergib uns unsere Schuld« drehen, sowie um den Abschnitt »Und führe uns nicht in Versuchung«. Als erstes fahre ich jetzt mit dem Kapitel fort, das sich der Frage widmet, was Erlösung bedeutet. Was ist Erlösung? Wenn jemand in einen reißenden Fluss oder auch in eine Gletscherspalte stürzt, kann er sich aus eigener Kraft nicht daraus befreien. Ein anderer muss ihm einen Rettungsring oder ein Seil zuwerfen. Der Mensch hat von sich aus den Gottesbezug seiner Existenz gelöst und ist in den Abgrund der Gottferne gestürzt. Das ist die Geschichte der Ursünde in der Genesis. Aus eigener Kraft kann der Mensch diesen Abgrund nicht überwinden. Da Gott so groß ist und den Menschen und seine Möglichkeit zur Genugtuung unendlich überschreitet, konnte nur jemand diesen Ausgleich erwirken, der eine entsprechende Sühne leisten konnte. Also letztlich nur Gott selbst. Christus, der Sohn Gottes und Menschensohn, wie er sich selbst nennt, sieht, dass die vom Bösen zutiefst verwundete und zerrissene Welt nur vom tiefsten Seins- und Wesensbezug des Menschen zu Gott geheilt werden kann. Wie der Abfall des Menschen zutiefst Undank und ungehorsam war, so ist die Heimholung des Menschen und der Welt nur möglich aus dem Urgrund der Beziehung, des Dankes und des Gehorsams des Menschen gegenüber seinem Schöpfer. In diesen Urgrund steigt Jesus, der eingeborene Sohn des Vaters, in seiner Menschwerdung hinab. Nur er vermag das Passwort zu sprechen. Wie es in Hebräer 10 heißt, »Ja, ich komme, um deinen Willen, Gott, zu tun.« Damit heilt er die heillos zerbrochene Beziehung des Menschen zu seinem Gott. In seinem Buch über die Eschatologie schreibt Josef Ratzinger, das heißt Benedikt XVI., »Der Mensch will Gott sein. Er will es und hat darin letztlich nicht Unrecht, aber er will es in der Weise des Prometheus. Dadurch, dass er sich die Gottgleichheit raubt, sie an sich reißt mit Gewalt. Aber er ist kein Gott. Indem er sich zum Gott macht, stellt er sich gegen die Wahrheit.« Der wirkliche Gottmensch, Christus, verfährt genau umgekehrt. Er ist Sohn und das heißt, er ist ganz die Gebärde des sich Verdankens und des sich Freigebens. Das Kreuz ist in Wirklichkeit nur die Radikalisierung der Sohnesgebärde. Zitat Ende. Hier wird die Sehnsucht des Menschen nach Gott zutiefst geheilt und versöhnt. Die Geste des Sohnseins in Christus erstrahlt im Morgenlicht der Auferstehung. Zugleich göttlich und menschlich, wie es in dem berühmten Bild des Isenheimer Altars von Matthias Grünewald dargestellt ist. Versöhnt mit allen. Um Frieden zu haben, müssen wir mit uns selbst in Frieden leben. Um mit uns in Frieden zu leben, sollen wir den Streit mit uns selbst aufgeben. Sicherlich sollen wir uns bemühen, bessere Menschen zu werden. Wir dürfen uns aber auch annehmen, wie wir sind. Wir sollen alles, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft allein in Gottes Hand legen. Um in Frieden mit uns selbst zu leben, müssen wir Frieden mit den anderen haben. Dazu dürfen wir uns nicht wünschen, besser zu sein als sie oder sie verantwortlich zu machen, dass wir nicht so sind, wie wir sein möchten oder sein könnten. Sonst werden wir negativ über sie denken und das wird auch unser Denken über uns selbst schlecht beeinflussen, denn wir werden uns damit über sie stellen. Edith Stein sagte einst, »Und wenn die Nacht kommt und der Rückblick zeigt, dass alles Stückwerk war und vieles ungetan geblieben ist. Wenn so manches tiefe Beschämung und Reue weckt, dann alles nehmen, wie es ist, in Gottes Hände legen und ihm überlassen. So wird man in ihm ruhen können, wirklich ruhen und den neuen Tag wie ein neues Leben beginnen. Zitat Ende. Diese Ruhe, von der Edith Stein spricht, beginnt mit der Versöhnung im eigenen Herzen. Kein Grübelzwang. Wir können die Vergangenheit ruhen lassen. Wir brauchen sie nicht nachträglich durch Grübeln zu verändern, denn sie ruht in Gottes Hand. Dort ist sie gut aufgehoben. Alles, was gut war, bleibt gut, auch wenn wir es längst vergessen haben. Alles, was schlecht war, vermag Gott zum Guten zu wenden, wenn wir ihn darum bitten. Gott kann auch auf krummen Zeilen gerade schreiben. Er ist allmächtig. Er kann auch da Gutes wirken, wo Menschen böse sind. Er ist barmherzig. Er kann verzeihen, wo unser Herz versagt. In 1. Johannes 3,20 heißt es, er ist größer als unser Herz. Oder in Kolosser 2,14, er hat den Schuldschein für uns ans Kreuz geheftet und die Forderungen, die gegen uns sprachen, aufgehoben. Ja, die Versöhnung mit den anderen beginnt oft bei der Versöhnung mit Gott. Wenn wir mit Gott versöhnt sind, können wir uns auch mit uns und den anderen besser versöhnen. Manchmal kommen wir von eigener Schuld nicht los. Oft ist der Grund, dass wir auch die Schuld der anderen nicht wirklich vergessen und vergeben können. In Matthäus 11,29 sagte Jesus, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Sanftmut heißt wohl vor allem, nicht in gleicher Münze heimzahlen. Wenn jemand grob zu mir ist, bleibe ich ruhig und versuche, trotzdem gut mit ihm auszukommen. Wenn sich im Straßenverkehr jemand zu Unrecht durchsetzt, versuche ich nicht, es ihm gleich zu tun oder ihn gar noch zu übertrumpfen. Wenn jemand in der Familie oder am Arbeitsplatz gegen mich ist, kann ich erst einmal versuchen, ihn durch Liebenswürdigkeit zu gewinnen und für ihn zu beten. Erst wenn das nicht möglich ist, soll ich mein Recht einfordern, denn ich kann es nicht zulassen, dass der andere weiter Unrecht tut. Schmaler Grat. Es ist ein schmaler Grat. Auf der einen Seite müssen Gerechtigkeit und Moral ernst genommen werden. Aber auf der anderen Seite müssen wir für Menschen Verständnis haben, die gegen diese Moral gefehlt haben oder die ungerecht gegen uns sind. Menschen, die selbst einmal gefallen sind, haben oft ein weicheres Herz für die Fehler der anderen als diejenigen, die von sich meinen, nie versagt zu haben. In der Erzählung vom gerechten Pharisäer und vom Zöllner stellt sich Jesus auf die Seite des verachteten Zöllners, der sein Fehlverhalten bereut und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Der Pharisäer ist der Marktlose, der glaubt, dass er gerecht ist und mit seinen lächerlichen Leistungen prahlt, gibt vor Gott eine absurde Figur ab. Wir alle kennen das. Jemand hat uns gekränkt, vielleicht sogar beleidigt, und wir können ihm nicht vergeben. Manche Kränkungen gehen so tief, dass wir sie nicht verzeihen können, und doch sagt Jesus, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lasse deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Es ist schwer zu verzeihen, wenn das Herz verwundet ist. Aber erst hier zeigt sich, ob wir lieben und vergeben können wie Christus. Er hat es uns vorgelebt, als er denen vergab, die ihn hinrichteten, und für die er folgendermaßen betete. Herr, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie oft verzeihen? Einmal fragte der Apostel Petrus Christus, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? 7-mal? Jesus sagte zu ihm, nicht 7-mal, sondern 77-mal, was in der Sprache der Bibel so viel bedeutet wie immer. Dann erzählt Jesus ein Gleichnis. Ein Diener schuldete seinem König eine enorm hohe Summe und der König wollte, dass er ihm das Geld zurückzahle. Anderenfalls sollte er ins Gefängnis kommen. Der Schuldner ging zu dem König und flehte ihn auf Knien an, ihm die Schuld zu erlassen. Der König hatte Mitleid mit ihm und erließ ihm die Schuld. Auf dem Nachhauseweg traf der Mann auf einen anderen Diener des Königs, der ihm seinerseits eine geringe Summe schuldete. Er packte ihn und sprach: »Bezahle mir, was du schuldig bist.« Da sagte der Mann: »Hab Geduld mit mir, ich will dir das alles bezahlen.« Er aber ließ sich auf nichts ein und brachte den Schuldner vor Gericht und ins Gefängnis. Als sein Wohltäter, der ihm seine große Schuld erlassen hatte, das erfuhr, war er empört und zornig. Er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: »Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in deinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte?« Der König ließ den bösen Diener bestrafen. Und als Kommentar sagt Jesus: »Ebenso wird mein himmlischer Vater jenen von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt.« Vor einiger Zeit kam eine Patientin nach längerer Abwesenheit in meine Sprechstunde. Als ich ihre Krankenakte durchblätterte, fiel mir ein Attest in die Hand, das einige Jahre zuvor erstellt worden war. In diesem Attest stand, dass die Patientin wegen der außerehelichen Eskapaden des Ehemanns eine eigene Wohnung brauchte, weil sie die Kränkung nicht mehr ertragen konnte und nervlich am Ende war. Als sie sah, dass ich darin las, sagte sie: »Herr Doktor, dieses Attest möchte ich gerne haben.« Sie wollte es für sich haben, um es zu vernichten und damit gewissermaßen den Schuldschein ihres Mannes zu zerreißen. Diese Frau ist für mich ein Vorbild geworden. Wir müssen den Schuldschein unseres Nächsten zerreißen. Erst wenn wir dazu bereit sind, werden wir Frieden für uns selbst und auch Versöhnung mit unseren Mitmenschen finden. Auch Christus hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und die Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Wie es in Kolosser 2,14 heißt. Der Unterschied: Gott sieht den Menschen nicht isoliert von den anderen. Als Ebenbild Gottes soll er für den anderen Gottes Erbarmen widerspiegeln. Wenn Gott sich seiner erbarmt hat, dann muss auch er Erbarmen mit seinen Brüdern und Schwestern haben. Tut er es nicht, schließt er sich selbst aus dem Kindesverhältnis zum Vater aus, denn nur gemeinsam mit den anderen Brüdern und Schwestern kann er Kind des Vaters sein. Ein alter Priester, der im Konzentrationslager Dachau war, berichtete, dass ein kommunistischer Mitgefangener zu ihm sagte: »Das Einzige, wodurch ihr euch von uns unterscheidet, ist, dass ihr verzeihen könnt.« Am 13. Mai 1981 versuchte Mehmet Ali Akşa, Papst Johannes Paul II. Zu töten. Noch im Krankenwagen auf dem Weg zur Klinik, halb bewusstlos vor Blutverlust und Schmerzen, flüsterte der Papst: »Ich verzeihe ihm.« Als Mahatma Gandhi unter den Schüssen eines Mörders starb, waren seine letzten Worte: »Ich verzeihe dir.« Könnten wir das auch? Im Licht des Vaterunser. Meditationen, Erfahrungen, Einsichten. Ein Buchtitel aus dem Adamas Verlag zum Vaterunser-Gebet, mit dem es jetzt im Kurs Null auf Radio Horeb weitergeht. Der Autor und Psychotherapeut Dr. Joachim Heisel aus München schildert in dem Buch seine Gedanken zum Thema und ich darf das nächste Kapitel jetzt für Sie vorlesen. Und führe uns nicht in Versuchung. Gott als Versuchung für den Menschen. Jedes Mal, wenn ich bete und führe uns nicht in Versuchung, stolpere ich über diesen Satz. Wie kann uns Gott in Versuchung führen? Der Apostel Jakobus schreibt in seinem Brief: Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht in die Versuchung kommen, Böses zu tun, und er führt auch selbst niemanden in Versuchung. Jakobus 1,13. Der frühe christliche Schriftsteller Tertullian schreibt: Fern sei der Schein, als versuche der Herr. In alten Übersetzungen, etwa bei Ambrosius, heißt es deshalb: Et ne patiares inducinos in tentationem. Lass nicht zu, dass wir in Versuchung geführt werden. Und doch stellt Gott für den Menschen eine Versuchung dar, ja, die Versuchung schlechthin. In der Pubertät erfahren Eltern, dass sie oft unverdient Ziel der Aggression und Ablehnung ihrer Kinder werden. Die Kinder möchten sich von ihnen abgrenzen. Sie wollen ihre eigenen Wege gehen, sich emanzipieren. Die Autorität der Eltern ist eine Herausforderung für die Kinder. Für den Stolz des Menschen ist Gott die Herausforderung und Versuchung. Der Mensch möchte autonom sein und selbst über sein Denken, Tun und Handeln richten. Nichts wegsperren. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, lautet die klassische Entschuldigung des Diätsünders. Versuchungen sind Verlockungen gegen ein Gebot, das wir selbst oder andere Instanzen uns auferlegt haben. Damit wir nicht in Versuchung geführt werden, zu viel Schokolade zu essen, muss sie jemand vor uns verstecken. Hat Gott auch etwas, das er vor uns wegsperren will, damit wir nicht daran kommen? Manche Menschen meinen, Gott hätte besser die Freiheit des Menschen weggesperrt. Dann gäbe es zum Beispiel keine Kriege. Gott aber wollte den Menschen frei erschaffen, sodass er seine Liebe erwidern kann. Denn ohne Freiheit kann man nicht lieben. Der Baum und der Apfel. In der symbolträchtigen Geschichte vom Sündenfall warnt Gott den Menschen davor, seine Freiheit falsch zu gebrauchen. Er hatte Adam und Eva geschaffen und ihnen das Paradies anvertraut. Mitten im Paradies stand der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott sprach zu Adam und Eva: Von allen Früchten des Paradieses dürft ihr essen, nur vom Baum der Erkenntnis nicht, sonst müsst ihr sterben. Da kam die Schlange als Verführer und sagte: Mitnichten müsst ihr sterben, ihr werdet vielmehr wie Gott sein und das Gute und Böse erkennen. Wie es in Genesis 3,5 heißt. Eva konnte der Versuchung nicht widerstehen und aß aus Neugier von der Frucht des Baumes und auch Adam aß davon. Da sahen sie, dass sie nackt waren. Worin bestand ihre Sünde? Wenn wir daran festhalten wollen, dass Gott die Welt und den Menschen geschaffen hat, war dies Undank gegen den Schöpfer. Sie wollten auf Augenhöhe mit ihm sein. Sartre sagte einmal: Wer jemandem Dank schuldet, ist sein Sklave. Sie wollten nicht bloß Geschöpf, sondern selber Herr und Schöpfer sein. Niemandes Untertan. Dazu gehört, dass sie selbst bestimmen wollten, was gut und richtig, böse und falsch ist. Damit hatten sie ihre Unschuld verloren und standen nackt und bloß vor Gott, ohne die schützende Aura ihrer von Gott verliehenen Gotteskindschaft. Das Böse im Menschen war geboren. Das ist die Grundversuchung des Menschen. Er will sein wie Gott, sich selber Maß und Ziel. Es ist Zweifel an der Güte Gottes, aber auch Unglaube und Hybris. Das ist auch die Versuchung des heutigen Menschen. Das Böse. Thomas von Aquin hat dem Bösen keine eigentliche Seinsqualität zugemessen. Er hat es als Mangel an Gutem qualifiziert. In der Abkehr vom Guten hat das Böse eine Existenz nur in der Negation. Es konnte nur entstehen, wenn das Geschöpf sich aus freiem Willensentschluss von Gott, seinem Ursprung, der Quelle des Seins und alles Guten, abwandte. Das Böse kam nicht von Gott, sondern heftete sich wie ein dunkler Schatten an das Geschöpf, das sich von Gott weg und dem Nichtsein, dem Bösen, zugewandt hatte. Mit dem Bösen ist es wie mit einem Krebs. Er fängt in der Regel klein an. Wenn er im Körper keinen Widerstand findet oder entfernt wird, wächst er zu einem großen Tumor heran, der überall Metastasen setzt und schließlich den ganzen Körper zugrunde richtet. Kreuz, Leid, Krankheit und das Böse im Menschen sind ein dunkles Geheimnis, das wir nie ganz begreifen werden. Nur im Gebet vor dem Kreuz des Karfreitags mit dem Blick in die Morgenröte der Auferstehung des Ostermorgens können wir etwas vom Sinn der dunklen Zeiten unseres Lebens erahnen. Die Antwort Gottes auf das Böse ist das Kreuz, sagte Papst Franziskus beim Karfreitagskreuzweg im Kolosseum. Mit den Märtyrern der frühen Christenheit dürfen wir glauben, dass im Kreuz und in der Auferstehung Christi Leid und Tod überwunden werden. Die Macht, die Gott dem Menschen mit seinem Verstand und Willen gegeben hat, wendet sich gegen den Menschen selbst, wenn er sich von Gott entfernt, denn nur Gott weiß, was im Menschen ist. welches seine letzte Wesensbestimmung ist. So kann die Macht, die der Mensch sich mit der Technik erobert hat, ihn selbst und die Welt bedrohen und zur dämonischen Versuchung werden. Noch nie in seiner Geschichte standen dem Menschen so viele technische Mittel zur Verfügung wie heute. Die zerstörerische Kraft seiner Waffen hat einen Grad erreicht, dass er damit die gesamte Menschheit mehrfach vernichten könnte. Der Mensch kommt immer mehr in die Rolle des Zauberlehrlings, der seiner eigenen Macht nicht mehr Herr wird. Die Gier nach Macht und Konsum führt zur schrankenlosen Ausbeutung der Natur, so dass das Überleben kommender Generationen gefährdet ist. Die Biotechnik gelangt heute in Bereiche, die dem Zugriff des Menschen noch vor 50 Jahren verschlossen schienen. In den 1960er Jahren wurde ein Witz erzählt, der zeigt, wie die Welt sich seitdem in damals ungeahntem Maße verändert hat. Ein Wissenschaftler sagte damals in einem Vortrag: In 50 Jahren werden wir Kinder künstlich zeugen können. Ungläubig lächelndes Staunen im Publikum. Da stand in der letzten Reihe ein Mann auf und sagte: Ich bin aber dafür, bei der alten Methode zu bleiben. Was damals niemals für möglich hielt, ist heute bereits Realität. Wenn man diese Entwicklung in die Zukunft projiziert, könnte es vielleicht sein, dass in einigen Jahren Kinder auf Bestellung produziert und angeboten werden. Es ist bereits möglich, dass für die Forschung Mischwesen zwischen Mensch und Tier sogenannte Chimären hergestellt werden. In Großbritannien wurde im Jahre 2008 ein Gesetz erlassen, das diese Möglichkeit legalisiert. Künstlich gezeugte Embryonen sollen als Forschungsobjekte oder Ersatzteillager für die Forschung dienen. Ist alles erlaubt? Darf der Mensch alles tun, was er technisch kann? Erlaubt die Schaffung von Leben oder Heilung von Krankheiten jedes Mittel? Der Mensch steht zum ersten Mal in seiner Geschichte vor dieser Frage. Niemals hatte er eine solche verhängnisvolle Macht über die eigene Natur. Sie bedroht ihn mehr als sein technisches Waffenarsenal. Wie oft in der Geschichte wurde schon unter wissendem Nichtwissen und Wegschauen aufgrund von egoistischen Interessen die Menschenwürde zertreten. Denken wir nur an die Sklaverei, die Millionen Menschenleben dem Profit geopfert hat. Es waren Menschen, denen man ihr volles Menschsein absprach. Vielleicht werden kommende Generationen uns ebenso verurteilen, wie wir das heute mit früheren Generationen tun. Wo sonst etwa sollte man den Beginn des Lebens festsetzen, wenn nicht in dem Moment, wo eine biologische Lebenseinheit entsteht, die, ließe man sie sich ungestört entwickeln, zu einem menschlichen Wesen führt? Gott selbst ist in Demut Mensch geworden, damit der Mensch sich nicht schämen muss, wenn er demütig ist vor Gott. Gott bittet den Menschen nach dem Vorbild Christi, demütig zu sein. Denn Christus sagt in Matthäus 11,29: Ich bin demütig und sanftmütig von Herzen. Nur die Demut kann den Menschen retten und ihn davon abhalten, sich selbst zu vernichten, denn um in sich das Ebenbild Gottes zu bewahren, braucht er die Demut, die Gott ihn durch Christus lehrt. Verzicht aus Würde. Der Mensch ist versucht, alles zu tun, was technisch in seiner Macht steht. Gott selbst hat dem Menschen durch den Verstand diese Macht gegeben. Aber indem Gott den Menschen Verstand und Willen verliehen hat, erfährt er auch Versuchungen. Als Ebenbild Gottes ist der Mensch zur Teilhabe an Gottes Schöpferkraft berufen. In Psalm 8, Vers 6 heißt es: Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Gott hat die Natur des Menschen so geschaffen, dass Körper und Seele eine Einheit bilden, die nur der Tod trennt. Sein Entstehen verdankt er der Liebe Gottes. So soll nach seinem Plan für den Menschen, dem Ebenbild Gottes, am Anfang eines jeden Menschenlebens die Liebe zweier Menschen, von Mann und Frau stehen, die Leib und Seele umfasst und in der Zeugung neuen Lebens ihren Ausdruck findet. Es ist verständlich, dass die Sehnsucht nach einem Kind oder der Wunsch, Krankheiten zu heilen, den Menschen alles Erdenkliche machen lässt, um dieses Ziel zu erreichen. Aber ist der Mensch von heute bereit, um seiner gottgeschenkten Würde willen, dort auf Machbarkeit zu verzichten, wo er sein Wesen als Ebenbild Gottes entkernt? Versuchung gehört zum Menschsein. Auch Jesus hat Versuchung erfahren. Im Matthäusevangelium heißt es: Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Als Mensch wollte er das Schicksal des Menschen teilen, sogar die Versuchung zum Bösen. Im Hebräerbrief schreibt Paulus: Daher musste er in allem den Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott zu sein und die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Weiter heißt es bei Matthäus: Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass aus diesen Steinen Brot wird. Obwohl Jesus von sich sagt: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, somit auch die Macht, aus Steinen Brot zu machen, tat er es nicht. Jesus war gekommen, den Willen des Vaters zu tun. In diesem Augenblick war es nicht der Wille des Vaters, dass Jesus ein Wunder wirkte, um sein eigenes Bedürfnis, seinen Hunger, zu stillen. Die alte Schlange. Es scheint, dass in unserer Gesellschaft bis in die Gesetzgebung hinein ein Kampf entbrannt ist zwischen denjenigen, die ihr Leben selbst bestimmen wollen, und denjenigen, die den Menschen als Geschöpf Gottes betrachten und sich daran orientieren. Letztlich geht der Kampf darum, ob der Mensch einer letzten Instanz gegenüber Rechenschaft schuldet oder ob er allein über sein Schicksal bestimmen darf, ohne dass er jemandem Verantwortung schuldet. Es ist die alte Schlange der Versuchung aus der Genesis, die hier erneut zum Vorschein kommt. Es ist die gleiche Verheißung der Gottgleichheit und der eigenmächtigen Verfügung über Gut und Böse, die den Menschen verführen will. Die Versuchung der Bindungslosigkeit. In ihrem bereits zitierten Buch »Wir haben keine Angst« über ihre eigene Generation der heute 30-Jährigen schreibt Nina Power: Unsere ewige Vorläufigkeit, unser ständiges Canceln und Kündigen, wenn wir uns nicht sicher sind. Unsere ständige Bereitschaft, einfach abzuspringen, nur weil uns das Risiko des Bleibens zu hoch erscheint. All das hängt uns zum Halse raus. Und deshalb wollen wir es jetzt endlich einmal anders machen. Wir wollen am Ball bleiben. Wir wollen uns wagen. Mehr als vornehmen können wir uns das natürlich nicht. Und ob wir es hinkriegen, steht in den Sternen. Aber wir wollen es versuchen. Und zwar trotz aller Zweifel, trotz all der Ansprüche, trotz aller Ängste. Und gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Und nur deshalb, weil wir noch glauben. Zitat Ende. Wenn aber dieser Glaube nur ein Glaube an uns selbst ist, bleiben wir weiter Gefangene unserer Ängste. Glaube ist unbedingtes Vertrauen in Gott, der alles in seinen Händen hält und auch meinem Leben letzten Halt und Sicherheit gibt. Wenn ich diesen Glauben an Gott bewahre, kann ich auch mir selbst und den anderen glauben und vertrauen. Es ist der Mangel an einem objektiven Bezugspunkt, der es uns so schwer macht, unserem Leben Struktur und Inhalt zu geben und unseren Beziehungen Bestand. Das Leben wird grenzenlos als unendliche Folge von Möglichkeiten, die gar nicht mehr alle geprüft werden können. Nach dem Motto: Um die beste Waschmaschine zu haben, muss ich alle ausprobieren, die es gibt. Tiziano Terzani schreibt in seinem Buch Noch eine Runde auf dem Karussell: Junge Paare heiraten heute nicht mehr und leben ohne Trauschein zusammen, und der einzige Ritus, an dem sie teilnehmen, ist der Wohnungsumzug. Dafür braucht man noch nicht einmal ein frisches Hemd anzuziehen. Durch das Fehlen einer Initiationszeremonie aber wird der Übergang gar nicht mehr bewusst. Ohne den symbolischen Kontakt zu etwas Höherem fehlt das Verpflichtende. Und häufig besteht die Verbindung, die daraus erwächst, nur darin, dass man miteinander ins Bett geht und die Telefonrechnung teilt. Im Licht des Vaterunser. Meditationen, Erfahrungen, Einsichten. Ein Buchtitel aus dem Adamas Verlag zum Vaterunser-Gebet, mit dem es jetzt im Kurs Null auf Radio Horeb weitergeht. Der Autor und Psychotherapeut Dr. Joachim Heisel aus München schildert in dem Buch seine Gedanken zum Thema und ich darf das nächste Kapitel jetzt für Sie vorlesen. Die ewige Jugend. Heute kann man das Phänomen beobachten, dass die Zeit der Jugend immer weiter ausgedehnt wird. So kann es durchaus geschehen, dass 30-Jährige nach dem Ende einer Beziehung wieder bei den Eltern wohnen oder mit einem neuen Studium anfangen, wenn sie schon eine Zeit lang im Beruf gearbeitet haben. Das ist nur möglich, weil es einen relativen Wohlstand gibt, der uns der Sorge um das tägliche Brot zumindest zeitweise enthebt. Bei genauem Hinsehen leben diese nicht mehr ganz jungen Menschen von den Eltern, die bereitwillig finanzielle Unterstützung leisten, auf Enkelkinder aufpassen oder ein Zweitstudium finanzieren. Nina Power schreibt, bei unseren Eltern können wir uns jederzeit verkriechen. Wann immer wir kriseln oder kränkeln, ist unser altes Zuhause der ultimative Fluchtpunkt vor uns selbst. Denn er bietet uns den Schutz einer sicheren Höhle, in der wir zuverlässig die Auszeit finden, die wir brauchen. Es gibt dort nämlich irgendwie keine Zeit. Oder sie scheint einfach still zu stehen. Zitat Ende. Oft wird der Wunsch nach Verlängerung der Jugend mit dem Aufschieben der Bereitschaft zu Verantwortung in Ehe und Familie dazu, dass man lediglich Beziehungen auf Zeit eingeht. Man vermeidet es so, sich zu binden. Der Kinderwunsch, wenn überhaupt vorhanden, wird in die Zukunft verschoben. Man möchte sich alle Optionen offen halten und so den Status jugendlicher Ungebundenheit möglichst lange genießen. Aber folgenlos sind auch diese Beziehungen nicht. So kam neulich eine junge Frau wegen eines grippalen Infekts in die Sprechstunde. Aber plötzlich fing sie an zu weinen. Auf meine Äußerung hin, dass sie doch nicht ernstlich krank sei, kam heraus, ihr Freund habe sie betrogen, aber sie müsse aus finanziellen Gründen weiter in derselben Wohnung zusammen mit ihm leben. »Das geschieht mir schon zum zweiten Mal«, schluchzte sie. Wie sehr leiden viele Menschen unter der Unzuverlässigkeit ihrer Beziehungen. Es ist der Preis der Ungebundenheit, den sie zahlen müssen. Wer unter euch groß sein will, soll der Diener aller sein. Als die Jünger sich um die ersten Plätze streiten, sagte Jesus zu ihnen, wer unter euch groß sein will, soll der Diener aller sein. Eine der stärksten Versuchungen des Menschen ist der Wunsch, sich über die anderen zu stellen, mehr zu gelten, besser zu sein als die anderen und überall den ersten Platz einzunehmen. So werden die anderen uns zur Versuchung. Durch unsere ständige Neigung, uns über sie zu stellen, sie nicht gelten zu lassen, sie permanent verbessern zu wollen, ohne wahrzunehmen, dass wir selbst uns ändern müssten. Jesus sagt einmal sehr drastisch, »Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge siehst du nicht?« Damit der Mensch leichter seinen Stolz überwindet, wurde Gott Mensch. Die Menschwerdung ist das Heilmittel gegen den menschlichen Stolz. Gegen den menschlichen Stolz, der Größte sein zu wollen. Indem Gott sich selbst herabbeugte, wollte er dem Menschen helfen, sich vor ihm und vor den anderen Menschen klein zu machen. Manchmal scheint es, dass der Mensch lieber einen Gott auf Distanz hätte, einen Gott, der ihn in Ruhe lässt, einen Gott, der sich mit Gebeten an seine Allmacht begnügt und der sich in feste Riten eingrenzen lässt. Der Mensch nimmt Anstoß daran, dass Gott ihm nahe kommt. Gott macht sich klein, damit es dem Menschen leichter fällt, selber vor Gott klein zu werden und sich als Geschöpf zu bekennen. Der Mensch kann nur als Kind Gottes glücklich sein. Nur so kann er das wahre Leben besitzen. In Johannes 10,10 sagt Christus, »Ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt, dass ihr es in Fülle habt.« Sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Geheimnis des Bösen. Wie ein dunkler Schatten begleitet die Neigung zum Bösen jede menschliche Existenz. Gleichsam resignierend, sagt der Apostel Paulus von sich selbst, ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Es steigt nach der Schilderung der Genesis aus dem Urgrund der Menschheitsgeschichte auf und ist mit dem Menschen und seiner Geschichte auf tragische Weise verknüpft. Es ist das negative Echo seiner Gottebenbildlichkeit und seiner verlorenen Gotteskindschaft. Es ist wie eine schlechte Erbanlage, die man nicht einfach abschütteln kann. Das Böse ist eine Realität, der wir täglich begegnen. Das Böse ist nicht bloß eine abstrakte, anonyme, dunkle Macht. Die Bibel gibt dem Bösen sogar einen Namen. Diabolos. Griechisch für der Verwirrer, der Durcheinanderwerfer. Wir brauchen nur, um uns und in uns hineinzuschauen. Tatsächlich lassen manche Gestalten der jüngeren Geschichte das Böse greifbar erscheinen. Das Böse ist nach der Lehre der Bibel die Abwendung von Gott. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Den Menschen schuf er nach seinem Ebenbild mit Verstand und freiem Willen. Die Genesis, das erste Buch der Bibel, beschreibt in bildhafter Sprache den dramatischen Abfall des Menschen von Gott, seinem Schöpfer. Ein Abfall, der sich in der Geschichte des Menschen fortsetzt. Die Welt, so wie sie Gott geschaffen hat, genügt dem Menschen nicht. Er möchte selbst bestimmen, was für ihn gut ist. Er möchte selbst entscheiden, was gut und was böse ist. Der Mensch möchte selbst Gott sein. Undank und eigensinniger Stolz verdunkeln auch heute die Beziehung des Menschen zu Gott und Mitmenschen. Die unheimliche Macht des Bösen vergiftet das Herz des Menschen und hinterlässt eine Spur von Leid, Schuld und Verzweiflung im Menschen und in der Welt. Paulus nennt es das Mysterium Iniquitatis, das Geheimnis des Bösen. Unser Leben. Wenn wir mit ehrlichem Blick auf uns und unser Leben schauen, sehen wir manches, das nicht gut war, wo wir versagt haben und an anderen schuldig geworden sind. Oder andere an uns. In Familie und Beruf, im Zusammenleben. Es gibt Dinge und Ereignisse, die wir gerne ungeschehen machen würden. Jeder Mensch spürt das. Der Evangelist Johannes bringt es auf den Punkt: Wer sagt, dass er ohne Sünde ist, der ist ein Lügner. Unbewältigte oder nicht angenommene Schuld kann psychosomatische Beschwerden verursachen. Eine noch jugendlich wirkende, sehr sympathische Patientin mit einem schon erwachsenen Sohn und einem alkoholkranken Mann meinte, sie habe ihre Mutterrolle nicht genügend wahrgenommen. Damit umschrieb sie eine vor Jahren erfolgte Schwangerschaftsunterbrechung als die von ihr selbst vermutete Ursache für ihre unerklärlichen Unterbauchschmerzen, die bei zahlreichen Untersuchungen keine medizinische Erklärung gefunden hatten. Sie deutete dies nicht im Sinne persönlicher Schuld, sondern bedauerte, dass sie dadurch eine bestimmte Seite ihrer Persönlichkeit nicht voll entwickeln konnte. Im Unterbewusstsein fühlte sie sich wohl doch schuldig. In unserer Gesellschaft werden vielleicht solche Schuldgefühle allzu leicht übertönt und beschwichtigt. Infolge nicht verarbeiteter Schuld können unbewusste Selbstbestrafungstendenzen mobilisiert werden, die sich in einem psychosomatischen Krankheitsbild äußern können. Der Übermensch. Nach dem Sündenfall, heißt es im Buch Genesis, sahen Adam und Eva, dass sie nackt waren. Das ist ein Bild für den Menschen in seiner selbstgesuchten Gottferne. Er irrt nun einsam und schutzlos in der Welt umher. Der Bruch mit seinem Schöpfer betraf das Innerste des Wesens, das Gott dem Menschen verliehen hatte. Er führte zu einem unheilbaren Riss in der Liebesbeziehung des Geschöpfs zu seinem Schöpfer. Es gibt solche Risse, die wir nicht heilen können und vor denen wir hilflos stehen. Ein Patient, dem ich vor Jahren in einer schweren Ehekrise helfen konnte, kam später wieder zu mir. Ich fragte ihn vorsichtig, wie es denn zu Hause gehe. Er antwortete mir: »Wissen Sie, Herr Doktor, wenn das Glas einmal einen Sprung hat, ist es nicht mehr zu reparieren.« Die Spur der Auflehnung des Menschen gegen Gott zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Menschen. Nietzsche war es, der den Übermenschen forderte, der seine Größe im heroischen Nihilismus suchte, der dann in der dämonischen Fratze des Nationalsozialismus sein wahres Gesicht zeigte. Der Kommunismus versuchte, Gottes Kindschaft durch Brüderlichkeit ohne Vater zu ersetzen und im Sowjetkommunismus Stalin als Vater aller Werktätigen einzusetzen. Max Horkheimer sagte gegen Ende seines Lebens einmal: »Eine Brüderlichkeit ohne einen gemeinsamen Vater ist bloßes Gerede.« Unser Haus. Mit einem kurzen, aber eindringlichen Gleichnis im Matthäusevangelium will uns Christus zeigen, dass wir das Haus unseres Lebens ohne Hilfe von außen nicht auf sicherem Grund errichten können. So heißt es: Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun der Sturm kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. So wie es in Matthäus 7,24 fortfolgende heißt. Christus sagt von sich: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ein ungeheurer Anspruch, dem Menschen zu allen Zeiten widersprochen haben. Aber nur eine Wahrheit kann der Fels sein, der in der Sturmflut das Haus unseres Lebens nicht wegspült. Wenn wir unser Leben nur auf Gefühlen aufbauen, wird es immer wieder in Sackgassen enden. Man erlebt es bei Paaren, die oft schon jahrelang zusammengelebt haben und dann heiraten. Manchmal geschieht es, dass sie sich nach der Geburt des ersten Kindes oder nach beruflichen oder ehelichen Belastungen wieder trennen. Als Grund wird dann häufig genannt, die Gefühle zueinander hätten sich geändert. Sie sehen nicht, dass der Zeitpunkt gekommen ist, ihre Liebe tiefer zu verankern und damit ein festeres und verlässlicheres Fundament zu schaffen, das in der Wahrheit dieser Beziehung besteht und nicht bloß in Gefühlen. In seiner Enzyklika Caritas in Veritate schreibt Benedikt XVI. Bedenkenswertes zu diesem Thema. So heißt es: Nur in der Wahrheit erstrahlt die Liebe und kann glaubwürdig gelebt werden. Die Wahrheit ist ein Licht, das der Liebe Sinn und Wert verleiht. Es ist das Licht der Vernunft wie auch des Glaubens, durch das der Verstand zur natürlichen und übernatürlichen Wahrheit der Liebe gelangt. Er erfasst ihre Bedeutung als Hingabe, Annahme und Gemeinschaft. Ohne Wahrheit gleitet diese Liebe in Sentimentalität ab. Sie wird ein leeres Gehäuse, das man nach Belieben füllen kann. Das ist die verhängnisvolle Gefahr für die Liebe in einer Kultur ohne Wahrheit. Sie wird zum Opfer der zufälligen Gefühle und Meinungen der Einzelnen. Ein Wort, das missbraucht und verzerrt wird, bis es schließlich das Gegenteil bedeutet. Gut und Böse. Wenn unser Leben einen Sinn über den Tag hinaus haben soll, kommen wir an der Frage nach der Wahrheit, letztlich nach Gut und Böse, nicht vorbei. Wenn es keine Wahrheit gibt, gibt es auch das Böse nicht. Denn wie sollte man Gutes und Böses voneinander unterscheiden? Wenn es aber keine Wahrheit und weder Gutes noch Böses gibt, ist letztlich alles erlaubt und wir müssten die Gefängnisse öffnen und dürften niemanden mehr bestrafen. Wir müssten uns genauso freuen, wenn uns jemand küsst, wie wenn er uns beleidigt. Alles ist dann gleich gut oder gleich schlecht. Mörder wie Opfer. Wenn es keinen objektiven Maßstab gibt, wenn alles nur Meinung ist, kann ich auch meinen, dass Gut und Böse nicht zu unterscheiden sind. Schuld und Erlösung. Die Verkündigung Jesu ist eine Botschaft der Erlösung. Es ist die Erlösung von Schuld. Die moderne Psychologie hat Schuld weitgehend geleugnet. Aber wenn Schuld nicht existiert, warum zerbrechen dann Menschen an einer Schuld? Warum bringen sich Menschen um, die schuldig geworden sind? Warum bestrafen wir Mörder und behandeln sie nicht als psychisch gestörte Menschen? Erlösung bedeutet, von etwas Schlimmem befreit zu werden. Ein Kranker wird von seinen Schmerzen erlöst. Jemand erhält eine erlösende Nachricht. Erlöse uns von dem Bösen kann nicht meinen, dass Gott eine Zauberformel über uns spricht, dass ab jetzt alles in der Welt und in uns gut ist. Die Bitte, erlöse uns von dem Bösen, heißt vor allem: Hilf mir, Gott, meinen Blick für die Wahrheit zu öffnen. Denn die Wahrheit wird euch freimachen, sagt Christus im Evangelium. Sie hörten Inhalte aus den letzten Kapiteln des Buches Im Licht des Vaterunser. Meditationen, Erfahrungen, Einsichten. Dieses Buch ist im Adamas Verlag in Köln erschienen und wurde verfasst vom Autor und Psychotherapeut Dr. Joachim Heisel aus München, an den zusammen mit dem Adamas Verlag ein herzlicher Dank für die Vertonungserlaubnis geht. In den heute vorgelesenen letzten Kapiteln ging es um den Gebetsabschnitt Vergib uns unsere Schuld sowie um den Satz und führe uns nicht in Versuchung. Auch die Bitte, erlöse uns von dem Bösen, wurde weiter erläutert. Für Buchbestellungen können Sie die Nummer des Adamas Verlags in Köln gerne bei uns im Hörerservice der Fragen oder bei den Online-Informationen zu dieser Sendung einsehen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir danken Ihnen fürs Reinhören und dafür, dass Sie diese Sendung durch Ihre Spenden ermöglicht haben. Bestellen Sie gerne eine CD von dieser Sendung am Montag bei unserem CD-Bestellservice unter der Rufnummer 08328 921 120. Sie können die Sendung auch gerne als Podcast herunterladen auf horeb.org sowie in der Radio Horeb App und auch im Skill von Alexa. Schauen Sie doch auch in unsere sozialen Medien rein, zum Beispiel auf Facebook. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Samstagabend, viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb und vorab einen gesegneten Sonntag. Ihr Leon Bichler. Alles Gute Ihnen. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.